watching.
Fire is the only pure thing in this world.
There's something you're hiding.
Tell her it is time.
This world goes much deeper than you imagine.
Burn them all.
What does that always say?
Soli's never quit.
That's right. Soli's never quit.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Es geht zurück nach Pandora zusammen mit Nikolai in Folge 109.
Hallo auch von mir und hallo Matze, du bist natürlich auch mit auf der dritten Reise nach Pandora mit dabei.
Genau, Teil 3. Wir haben es getan. Wir sind doch reingegangen, nachdem vielleicht ich mich ein bisschen mehr eigentlich... Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Teil 3 nicht mehr anzugucken. Glaube aber vielleicht, dass mich ein bisschen das Weihnachtsgefühl, Weihnachtsblockbuster-Gefühl doch reingelockt hat. Aber ich glaube, genau das wird gleich interessant sein zu besprechen, warum diese Filmreihe nach wie vor so ein großes Phänomen ist. Teil 2, The Way of Water, ist schon ein bisschen her, nämlich
2000, wann war denn der? 22?
Wir sind so gut vorbereitet. 2022.
Ha, da war mein erster Guess ja doch richtig.
Den haben wir sogar noch im Podcast besprochen, ne? Way of Water.
Da haben wir eine Podcast-Folge darüber gemacht, genau, über den ersten nicht, weil da kannten wir uns noch nicht, da war ich noch in der Schule.
Dadurch, dass diese Filmreihe einfach schon so lange existiert, also Teil 1, verschwimmen so diese Zeitabstände, finde ich, bei Avatar. Teil 3 von James Cameron Technik-Zirkus, möchte ich fast sagen. Im Box-Office geht der Film natürlich wieder auf die 2 Milliarden zu. Er ist jetzt, wir nehmen auf, in der zweiten Januarwoche bei 1,4 Milliarden Einspielergebnis, wobei man das natürlich immer ein bisschen relativieren muss, weil ich glaube, Way of Water war ja sogar erfolgreicher finanziell an den Kassen als Teil 1. Stimmt das?
Erfolgreicher gestartet.
Genau, so
das rum. Aber insgesamt ist er hinter dem Erfolg zurückgeblieben. Ich glaube, der erste hat ja fast 3 Milliarden.
Ja, stimmt.
Eingespielt und da kommt der zweite auch nicht ran. Aber der erste war so ein bisschen ein Slowburn. Der ist durch dann wirklich Mundpropaganda so populär geworden und hatte eigentlich einen verhältnismäßig ruhigen Start am Boxoffice und ist dann sehr abgegangen.
Ja, genau. Dann habe ich das wahrscheinlich in Erinnerung, weil ich glaube, Way of Water war wahrscheinlich am Kino sogar stärker. Allerdings liegt das an den Kinopreisen, die inzwischen oder in der Zeit auch gestiegen waren, weil nach reinen verkauften Ticketzahlen ist der erste Teil immer noch am stärksten. Deswegen sind diese Zahlen auch immer, also wirklich die Filme daran zu messen, wie viel sie eingenommen haben, ist sowieso Quatsch. Aber
vor allem über so einen langen Zeitraum sie in Relation zu setzen, musst du eigentlich ja noch Themen wie Inflation und was weiß ich alles mit reinrechnen. Und dann sieht das, glaube ich, schon wieder ganz anders aus, das Boxoffice.
Aber es ist natürlich interessant, dass bei den Filmen sofort an die erfolgreichen Einspielergebnisse gedacht wird. Also Avatar verknüpft man einfach mit diesem Blockbuster und diese 2 Milliarden, diese magische 2 Milliarden Grenze, was bestimmt auch ein bisschen was über das Phänomen aussagt. Ich fand persönlich Teil 1 damals, natürlich, das war ganz cool, diese technische Innovation. Teil 2 konnte ich schon für mich nur noch die technische Innovation rausnehmen. So, ich glaube, über die Stories auf Pandora wurde jetzt schon zu genügend geschimpft. Das ist halt so, dass das alles eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie ist. Und auch in Teil 3 sich nicht wahnsinnig viel ändert, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber bevor wir jetzt in den Film also inhaltlich irgendwie einsteigen, wobei wir auch inhaltlich gar nicht groß irgendwas besprechen müssen, denn außer dass wir ein paar neue Figuren dazu bekommen, ändert sich nicht wirklich massiv irgendwas an der Story. Was glaubst du oder was ist für dich persönlich der Reiz an den Avatar-Filmen und warum die so erfolgreich sind nach wie vor? Ein großes Thema ist ja immer dieses, der Film hat es eigentlich überhaupt nicht in die Popkultur geschafft, also in die Relevanz der Popkultur. Es gibt keine wirklichen Avatar, also keine Einflüsse, ne, wie es andere große Filmreihen haben. Und trotzdem sind es die erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Was glaubst du, steckt dahinter?
Das ist eine sehr interessante Frage. Wobei ich dem ein bisschen widersprechen würde, weil, also vor allem der erste Avatar hat 3D-Kino irgendwie etabliert und das war schon...
Zumindest kurzfristig zurückgebracht.
Der erste hat es wirklich erst etabliert. Der zweite definitiv hat es kurz wieder zurückgebracht. Es ist einfach eine Sache, die aus den Kinos wieder verschwunden ist, weil es kostentechnisch, oft produktionsmäßig gar nicht tragbar ist und weil es viele einfach nicht können, finde ich, an RegisseurInnen. Es ist irgendwie was ganz anderes, einen 3D-Film zu machen als einen 2D-Film. Wie es wahrscheinlich auch was anderes ist, einen Animationsfilm zu machen. Und ich glaube, da braucht es die richtigen Leute hinter den Kameras, um diese Bilder entsprechend aufzubauen. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum die Filme, glaube ich, erfolgreich sind, weil es eine ganz andere Welt ist, in die du eintauchst, nicht nur sozusagen die Welt von Pandora, sondern es ist trotzdem immer noch diese ganz andere Welt, die James Cameron da für sich entwickelt hat. Und er hat am Ende 3D-Filme revolutioniert, komplett. Und ich glaube, diese Faszination, die schwingt da immer noch sehr mit. Es ist mehr das Technische als die Story definitiv. Aber das ist einfach auch das, was er selber ja auch sagt, ihn antreibt. Also er hätte die Filme ja auch viel, viel früher machen können. Die Konzepte, die gibt es ja schon seit was weiß ich wie vielen Jahrzehnten und Zeichnungen und die Ideen. Aber einfach selber, dass er sagt, ich wollte diese Filme dann machen, wenn er sie technisch auch so umsetzen kann, wie er das möchte, spricht da einfach für ihn als auch als Filmemacher, weil er ja wirklich die Technik dahingehend vorangetrieben hat. Und auch der Abstand zwischen dem ersten und zweiten war ja so lang, einfach um die Technik dahin zu optimieren, dass sie im Wasser drehen können und das möglichst realistisch alles zu machen, was einfach ich sehr schätze, weil, glaube ich, sonst hätten wir, wenn da ein zu sehr geldgetriebenes Studio dahinter gewesen wäre, das gesagt hat, nee, wir müssen der war ja ursprünglich mal für 2011 datiert, der zweite Teil, also 2 Jahre nach dem ersten, wir müssen den jetzt rausbringen. Das hätten viele andere Regisseure wahrscheinlich gemacht, aber James Cameron hat gesagt, es funktioniert gerade so nicht und das macht die Welt, glaube ich, zu der, die sie ist und so auch sehr einzigartig.
Ja, ich denke auch, dass ich habe mal in dem Review jetzt Total 3 gelesen, was von dem Wanderzirkus, der einmal im Jahr in die Stadt kommt und dann gehen da alle hin. Aber zum Rest, also im restlichen Jahr, hat man eigentlich gar keine Lust darauf. Aber das ist so der, und jetzt kommt Avatar natürlich nicht jährlich raus, das wissen wir. Aber es ist so anscheinend so der eine Film, auf den sich alle, auch weltweit, einigen können. So den, das eine Filmticket, das wir jetzt kaufen in diesem Jahr, das machen wir dann bei dem Film, der technisch aufwendigste, das Ticket ist auch das teuerste.
Ja.
Und das ist das Erlebnis. Die Geschichte an sich, dadurch, dass wir nicht auf der Erde sind, also klar haben wir das sind US-Characters, ne? Also die Marines und die Soldaten. Aber das ist auch nicht wirklich spezifiziert, glaube ich, ne? Da werden ja nie von Amerikanern geredet. Deswegen ist es eigentlich eine universelle Story. Die Story an sich, dass da die Ureinwohner des Planeten sich gegen die Aggressoren wehren müssen, inzwischen zum dritten Mal. Das ist auch sehr interessant, darüber nachzudenken, weil der Film ja eigentlich sehr ideologisch und politisch ist in der Hinsicht, weil er eine klare Message hat, aber das können wir gleich nochmal besprechen. Aber wahrscheinlich sind das alles universelle Themen, mit denen sich viele nicht identifizieren können, aber da können sich viele darauf einigen. So die Guten gegen die Bösen, das sind sehr klare und einfache gehaltene Charaktere und Strukturen in diesem Film, die sich auch einfach immer wieder wiederholen. Genau, aber also es ist, jedes Mal hat man sich, bei Teil 2 war man sich schon unsicher und ich glaube, da hat der Film vor allen Dingen profitiert von der langen Wartezeit. Und bei Teil 3 jetzt für mich persönlich, und jetzt kommen wir langsam zum ersten Fazit, würde ich sagen, das Einzige, was mich wirklich jetzt noch reingetrieben hat, war diese Erinnerung auch in Teil 2, wo ich da saß und mir dachte, boah, ich bin einfach wirklich auf diesem Planeten. Also es ist so immersiv zum Teil, ja. Und das hast du nur noch ganz selten. Das kriegst du natürlich auch nur im Kino auf einer großen Leinwand. Man sollte den Film auch auf der größtmöglichsten Leinwand sehen. Deswegen, wie hat für dich Teil 3 funktioniert?
Für mich hat er gut funktioniert. Ich meine, es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass wir ihn geschaut haben. Ich habe es als ein vor allem visuelles Kinospektakel in Erinnerung, unheimlich positiv. Wir waren im Ari-Kino, mega gute Leinwand und Sound. Und James Cameron hat es geschafft, dass ich mich so sehr wieder in diese Welt eintauchen lasse, dass meine Uhr mir am Ende gesagt hat, dass sie für 90 Minuten irgendwie am Anfang ein Nickerchen aufgezeichnet hat. Also der Film startet ja sehr ruhig, und aber dieses in diese Welt wieder eintauchen und dann trotzdem 3D, es war anscheinend irgendwo, und ich habe nicht geschlafen, sehr beruhigend irgendwie, wie man da wieder angekommen ist. Und ich fand es wahnsinnig schön, diese bunten und schönen verschiedenen Welten da auf Pandora wieder zu sehen, die so wahnsinnig lebendig aussehen. Und es ist halt einfach, ich meine, wir unterhalten uns oft über schlechtes CGI und alles ist im Studio gedreht und du siehst es und es ist alles grau bei den visuellen Effekten. Es geht ja auch anders. Der Film ist ja komplett in einem Studio gedreht. Da ist ja nichts echt eigentlich. Fast nichts. Außer Spider wahrscheinlich. und hier und da ein bisschen Wasser. Aber so geht es auch. Und das ist einfach faszinierend, wenn du da drin sitzt und das aber auch gar nicht merkst unbedingt, dass das eigentlich gerade alles nicht echt ist. Ja, deswegen wahnsinnig schöner Kinoabschluss für 2025 irgendwie gewesen. Wie war es bei dir?
Ich hatte meine Momente in Teil 3, wo ich mich wirklich gefreut habe, einfach also dieses Spektakel zu sehen. Und das ist einfach sehr immersiv. Darüber hinaus, das war schon bei Teil 2 so. Und das ist ja immer der große Witz bei Avatar, dass die Leute sich einfach nie an die Figuren erinnern. Also das, wofür Avatar steht, ist der Planet selbst. Die Leute kommen zurück wegen des Planeten und wegen des Dortsein-Können, glaube ich. Also weniger für die Figuren und deren Geschichten und das Bangen, hoffentlich überlebt die Person, hoffentlich schafft die Person, die andere zu befreien oder so. Das finde ich bei Avatar, das nehme ich halt mit so einem Schulterzucken wahr. Es wurde viel drüber geschimpft, dass Teil 3 eine reine Kopie von Teil 2 ist. Ja, kann ich zustimmen. Vor allen Dingen settingmäßig. Klar, es gibt neue Storylines. Es gibt vor allen Dingen eine neue Antagonistin.
Dem muss ich tatsächlich ein bisschen widersprechen, aber da können wir später eingehen.
Die ich richtig gut fand, von der ich mir auch, ich hätte mir viel mehr Screentime noch gewünscht. Ich hätte mir am liebsten die Love Story der beiden, hätte von mir aus der ganze Film sein können, wie sie einfach irgendwelche Sachen niederbrennen oder so. Das fand ich einfach in dieser Figurenentwicklung und das Reinschauen in die Figur am interessantesten in dem ganzen Film. Ich kann Jack Sully nicht wirklich leiden als Figur, aber klar, davon, dass die Endschlacht, die Wale tauchen wieder auf und die Walfänger fahren wieder raus und irgendwie schießen, also diese ganze letzte Stunde war für mich ein großes Déjà-vu. Ich dachte mir, die Schlacht hatten wir doch schon mal. Die Motivationen waren so ein bisschen andere von beiden Seiten diesmal, aber ich hatte irgendwie gedacht, dadurch, dass der Film Fire and Ash heißt, dass wir irgendwie mehr in der Wüste sein werden oder sowas oder mehr Feuer halt sehen werden, aber bis auf die Tatsache, dass wir so ein sehr plump dargestelltes Navi-Volk haben, wo ganz klar ist, die haben rote Farbe im Gesicht, das sind die Bösen und die verhalten sich wie die letzten Neandertaler und entdecken das Feuer und keine Ahnung.
Ja, es ist ja schon ein bisschen tiefgründiger. Also das ist ja, also dieses Asche-Volk, das hat ja Iowa abgeschworen und sie fühlen sich mit dem Feuer verbunden. Also es ist ja nicht einfach nur wir stellen sie so da drin. Und so von wegen Feuer böse und so weiter, sondern das ist ja kannst du ja sonst über die Windhändler genauso sagen. So, hey, ja, die jetzt mit per Luft reißt sich's halt irgendwie auf ihrem Planeten am einfachsten. Deswegen sind die Händler, fliegen halt rum. So.
Ja. Ja, aber also ich weiß, was du meinst, aber für mich, also so wie ich den Film gefühlt habe, ist das für mich alles ein bisschen plump. Ich habe auch eher das Gefühl, dass James Cameron mehr an der technischen Umsetzung als an seiner Story wirklich interessiert ist, beziehungsweise die Story muss so einfach wie möglich gehalten werden, um universell zu sein, um über 3 Stunden, also du kannst nicht auch noch krasses Character Development machen, wenn du dich eigentlich die ganze Zeit um deine Renderings kümmern musst. Das verstehe ich natürlich auch alles. Ich habe den Film gesehen, ich habe viele Stellen genossen, aber danach ist halt so ein Schulterzucken und also wer jetzt für wen gekämpft hat, also irgendwie ist das am Ende auch alles so, ich fand das nicht sehr emotional irgendwie mitreißend. Es gibt keine Figur, wo ich sag, ja, bis auf den, wie heißt der Colonel, der Antagonist?
Quaritch.
Quaritch, ja genau. Also er und Warang, die beiden zusammen, das war schon ziemlich witzig. Und es sind auch so die beiden Figuren, wo man am meisten das Gefühl hatte, die hatten richtig Spaß an ihren Figuren und das zu acten. Den hätte ich noch eine Stunde weiter zugucken müssen. Dieser ganze Kampf am Ende, ja gut.
Ja, aber
so ein bisschen egal. So, jetzt habe ich aber genug.
Also ich verstehe viele deiner Punkte und ich glaube, dass ich in so einen Avatar irgendwie anders reingehe. Ich verstehe, dass es nicht die neueste und anspruchsvollste Story ist, die James Cameron da erzählt oder erzählen will, aber irgendwie dieses, ja, ich schaue mir zum dritten Mal die Pocahontas-Story an und irgendwie ist es die gleiche Story zum dritten Mal. Ich kann es irgendwie nicht mehr hören und vielleicht aber auch, weil ich das Gefühl habe, jetzt beim dritten, und es kommen ja hoffentlich noch 2 weitere, dass ich habe das Gefühl zu verstehen, wo er mit diesen Filmen hin will. Denn es machen mehr Dinge nach und nach Sinn, storytechnisch für mich, in dem dritten Teil. Und was ich unheimlich schätze, ist, dass er sich einfach Zeit lässt. Weil du könntest diese Story von Avatar 1, 2 und 3 auch in einem Film erzählen. Könntest wahrscheinlich auch irgendwie eine Miniserie draus machen mit 45-Minuten-Folgen mit Avatar 1 bis 5 und hast dann 5 Folgen. Aber er macht's ja bewusst nicht und nimmt sich irgendwie, zumindest nehme ich das so wahr, in jedem Film auch ein anderes Thema in Bezug zumindest auf Familie irgendwie vor. Und natürlich hakt er das nicht innerhalb von einer halben Stunde irgendwo ab, sondern der lässt sich dafür halt einfach Zeit. Und ich weiß nicht, ob man das einfach nicht mehr gewohnt ist, dass man, und die Filme sind unheimlich lang, dass man das so langsam erzählt. Und ich finde schon, dass sich die Charaktere entwickeln, dass sie Fortschritte machen, dass sie sich verändern, aber auf eine ganz, ganz andere und viel, viel langsamere Art und Weise, fast eigentlich schon natürlicher irgendwie. Du hast im ersten Teil geht es ja um, was bedeutet Familie eigentlich und Zugehörigkeit. Im zweiten Teil geht es vor allem um, wie funktioniert eine Familie, wie arbeitet man zusammen, wie schützt man sich gegenseitig. Und im Teil 3 geht es eigentlich fast schon um, also natürlich viel um Trauer, denn die haben im zweiten Teil einen Sohn verloren, unsere Sully-Familie. Und dann aber auch, was heißt es, füreinander bedingungslos eigentlich da zu sein, wenn man so sich die Storyline um Spider anschaut, der ja wieder zurück zu den Menschen soll, weil es einfach überhaupt nicht verantwortlich ist, dass er permanent mit der Maske rumrennt und das einfach eine viel zu große Gefahr für ihn ist, damit die ganze Zeit rumzurennen. Geht ja sogar so weit, dass es Jake Sully und seine Frau, der Name mir gerade nicht einfällt, aber die großartig gespielt wird, meiner Meinung nach, von Zoe Saldana.
Neytiri
heißt sie. Dass das beide sogar so sehr an den Rand treibt, zu sagen, nee, sie müssen ihn umbringen, bevor er in die Hände dann der Menschen wieder fällt. Und das passiert sehr, sehr viel langsamer. Aber irgendwie finde ich schon, dass die Charaktere sich verändern und auch an Extreme irgendwie ran müssen. Aber es passiert halt nicht so plötzlich, sondern viel, viel langsamer als in einem normalen Film. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so sieht.
Das glaube ich nicht.
Aber irgendwie hat der dritte Teil mit mir was gemacht, was mich auch diese Avatar-Filme nochmal anders anschauen lässt. Und ich glaube tatsächlich, also ein paar Tage nachdem ich ihn geschaut habe, dachte ich mir, eigentlich müsste man den ersten und den zweiten auch nochmal angucken. Einfach weil man, glaube ich, auch von diesem Visuellen so krass überwältigt ist, dass man gar nicht so sehr auf die Charaktere vielleicht schaut. Und da ist vielleicht hier und da sogar noch ein bisschen mehr Story und Detail drinnen, als man meint. Meine Vermutung habe ich noch nicht gemacht, aber werde ich noch machen.
Also ich würde so weit gehen, zu sagen, dass ich Teil 3 besser fand als Teil 2. Aber für mich macht das Teil 2 so ein bisschen obsolet. Also in meiner Erinnerung, wie ich die Filme gespeichert habe, Teil 2 und 3, ich weiß, du empfindest das nicht so, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen im Kreis dreht. Also die Enden sind genauso offen. Das ist genau die gleiche, so diese Schlacht ist gewonnen, aber alle Charaktere haben doch irgendwie überlebt oder können wiederkommen, ne? Also in Form von Avatar und so.
Ich finde den dritten tatsächlich besser als den zweiten, würde ich auch sagen.
Ja, ich finde ihn auch, aber ich würde Teil 2 quasi ersetzen mit Teil 3. Weil ich fand die Figurenkonstellationen irgendwie spannender einfach in Teil 3.
Ja, die Welt wird nochmal durch die zwei neuen Völker, die wir kennenlernen, viel, viel komplexer. Und es hat natürlich auch eine viel spannendere Dynamik, dass es eben nicht nur Mensch gegen Navi ist, sondern es auch ein Volk auf Pandora gibt, das sozusagen auf einer anderen Seite steht und irgendwie ihre eigene Seite nochmal hat. Das ist halt so ein, dieses Worldbuilding passiert halt extrem langsam und irgendwie, ich finde es gut. Ich finde es auch nicht schlimm, dass man die erst nach und nach dazu holt. Ich meine, Pandora ist ein Planet, der keine Ahnung wie viel mal größer als die Erde ist. Da sind Reisezeiten nochmal ein bisschen anders und die Welt funktioniert einfach ein bisschen anders und es sind halt auch keine Superhelden da unterwegs, dass du irgendwie das Marvel-Problem hast und sagen kannst, ja, aber wo war denn da, keine Ahnung, Captain Marvel und hat alle gerettet, als Ultron da war, so ungefähr. So, mein Gott, die hat halt Besseres zu tun, aber das ist halt eine dumme Ausrede. Da kannst du einfach sagen, die haben davon einfach noch nichts mitbekommen, weil dieses Volk einfach am Arsch von Pandora wohnt.
Ich habe ja auch gar nichts, also gegen das langsame Introducen von irgendwelchen Völkern, Themen, wie auch immer. Also da bin ich der Erste, der sagen würde, ey, lasst euch Zeit, diese Welt auszuarbeiten. Ich finde nur, dass die Themen alle sich so ein bisschen um sich selbst drehen und der Film zumindest für mich gibt vor, so ganz plakativ zu sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen, die Ureinwohner müssen sich wehren. So auch sehr politisch korrekt vielleicht in der Hinsicht zu sagen, schau mal da mal die amerikanische Geschichte, wie das gelaufen ist. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass also in der Figur von Jack Sully zum Beispiel, diesem Marine, der seine Familie führt, halt wie so eine kleine Armee, ein großes Thema in diesem Film ist immer die Argumentation, doch in den Krieg zu ziehen. Wir müssen ja das sind Aggressoren, wir müssen uns wehren, jetzt müssen wir doch alle rekrutieren und wir müssen doch in den Krieg ziehen. Und am Ende, ich habe bei den Avatar-Filmen so einen faden Beigeschmack von, ja, Krieg ist doch eigentlich gar nicht, ist doch schon ein bisschen geil auch. So dieses, James Cameron findet seine eigenen Kriegsszenen und diese Schlachten schon auch ganz cool. Ich kann es mir nicht anders erklären, wie
sehen halt visuell auch geil aus. Und also ich unterstreiche das komplett, dass also du hast immer noch das Thema von nativen Völkern. Du hast auch immer das Thema Familie, du hast immer das Thema Schutz der Natur irgendwo mit drinnen. Aber ich habe schon
am Ende ist es halt doch wieder der weiße Mann, der jetzt zum Avatar geworden, also zum Volk dazugehört und trotzdem, also er ist ja der Anführer. Klar, diesmal kommt der Planet mit dazu, der sich eigentlich selbst wehrt.
Ja, wobei ich finde,
was im Prinzip jetzt verhindert, dass wir in Teil 4 nochmal die gleiche Schlacht haben können, weil der Planet kann sich ja anscheinend doch einfach selbst wehren. Ich habe ein bisschen einfach, ich versuche das einfach nur auszudrücken als ein Gefühl, ja. bei diesen Filmen, dieses, ich finde, der Film kommt daher als so ganz pazifistisch im Sinne von, das ist ja Notwehr quasi, Aber am Ende, also das sind ja ganz aktuelle Themen, ne? Mit was ist Selbstjustiz, was ist Notwehr, was ist Verteidigung? Und ich habe in diesem Film so, vielleicht liegt es sehr an der Figur von Jake Sully, diesem Marine, der, ich mag ihn einfach auch nicht. So,
ja,
wenn ich den als Vater hätte, boah, Alter, ist, keine Ahnung. Ist,
ja, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe ihn mittlerweile gar nicht mehr als diesen Marine an, der irgendwie mal war. Und ich sehe ihn auch gar nicht so sehr als Anführer. Also ich finde, da hat sich vor allem im zweiten Teil die Familiendynamiken sehr geändert. Und irgendwie ist ja auch nicht der, der am Ende, finde ich, mittlerweile im Zentrum steht. Es sind ja so viele andere Völker noch dabei, gegen die er auch arbeiten muss. Der hat nicht überall das letzte Wort irgendwie. Und das, ich habe da, glaube ich, eine andere Sichtweise auf den Typen so ein bisschen mittlerweile. Mhm. Auch wenn ich, also im zweiten Teil definitiv fand ich ihn super unsympathisch und die Art und Weise, und da haben wir auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen, wenn ich mich recht entsinne, darüber gesprochen, dass James Cameron auch so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen, was Familie und so weiter mit einfließen lässt.
Ja,
und das ist halt auch das, also klar, irgendwie, es geht ja in allen irgendwie um Familie, um Zugehörigkeit, aber er schafft es irgendwie trotzdem in jedem der Filme einen anderen Aspekt von Familie nochmal zu beleuchten. Was heißt es denn, wenn eine Familie um ein Mitglied trauert und gleichzeitig aber auch noch an anderen Fronten kämpfen muss und man sich eben nicht darauf konzentrieren kann, den Tod eines Sohnes zu verarbeiten, sondern eigentlich gleichzeitig sich auf die nächste Schlacht wieder vorzubereiten, worin ja auch die Charaktere irgendwie nochmal an Grenzen gebracht werden.
Also interessant, dass du das, also du zählst die Themen auf und ich verstehe das auch. Also ich weiß, dass die da irgendwie drin sind, aber ich fühle sie halt null. Ich habe das Gefühl, dass James Cameron sich eigentlich gar nicht wirklich interessiert damit, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Weil normalerweise geht man aus so einem Film raus und stimmt, ja, also es war echt interessant, wie er mit dem Thema Familie umgegangen ist, sodass ich das vielleicht, dass ich kurz mal über meine eigene Familie nachdenken würde oder so. Wo gehöre ich hin? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich finde, dass diese Filme machen das mit mir überhaupt gar nicht. Ich habe immer so das Gefühl, diese Themen werden einfach halt da rein platziert. Damit kann sich jeder auf der Welt, also weil Familie universell ist, da kann sich so.
Ja, und definitiv.
Ich habe das Gefühl, das sei so wichtig, aber ich
definitiv weiß nicht,
ob die Filme das wirklich wichtig finden.
Und ohne viel vorwegzugreifen, aber der nächste Film, den wir besprechen, geht es ja auch um Familie und das geht und es wird ganz anders gemacht und es sind natürlich andere Herangehensweisen und vielleicht zieht es auch so ein bisschen den Schluss zum Anfang der Folge wieder, warum der Film oder das ganze Franchise so erfolgreich ist. Ich meine, vier Filme hintereinander zu machen, die mehr als 1 Milliarde einspielen, hat noch keiner geschafft, wird wahrscheinlich auch so bald niemand mehr machen nach James Cameron. Auch vor allem, wenn er noch einen vierten und einen fünften nachlegen sollte. Ich glaube, es ist gerade dieses, es so universell zu halten und nicht anzuecken, das, was es so natürlich irgendwo damit, der eckt natürlich nirgendwo an. Es ist alles sehr seichte, aber es ist natürlich auf ultra viel übertragbar. Es ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das mit Taylor Swifts Musik dahingehend auch vergleichen kann. Ich meine, die hat ja auch eine Größe, die unvorstellbar ist im Vergleich zu allen anderen Artists, die aktuell und auch vorher waren. Aber auch da ist es halt vage oft gehalten, dass es irgendwie alle schaffen, für sich irgendwas reinzuinterpretieren. Die Musik eckt nicht an, die kann gut im Hintergrund laufen, aber irgendwie kannst du trotzdem auch mitsingen bei manchen Songs. Und es ist irgendwie von allem was dabei. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es weichgespült ist, aber es ist halt auch nicht kantig. Und dadurch erreichst du halt eine viel, viel breitere Masse. Es ist definitiv nicht der Film, wo ich rausgehe und sage, ich habe was Neues gelernt und ich habe was, ich bin mit irgendwas konfrontiert worden, was ich so auf die Art und Weise noch nie betrachtet habe, weil das will er gar nicht machen. Er möchte diese Themen schon irgendwie ansprechen, aber irgendwie halt auch auf eine Feel-Good-Art und Weise und dass du trotzdem dazu noch deine Portion Action bekommst, was du halt von einem Blockbuster gewohnt bist. Und das ist das, was James Cameron aber schon immer in seinen Filmen gemacht hat, glaube ich. Das
ja, aber trotzdem würde ich argumentieren, dass wenn ich einen Titanic angucke, dass ich da emotional gestresster rausgehe, auch wenn das ein Blockbuster ist. Also weißt du, was ich meine? Also
ich habe den Film doch nie gesehen, muss ich an der Stelle sagen. Ja. Und ich weiß noch nicht, ob ich es jemals machen werde. Aber es ist halt auch die Story. So
dann ein bisschen. Ich glaube, die Terminator-Filme. Also
ja,
da sind, ich finde erstens, James Cameron hat schon viel bessere Filme gemacht als die Avatar-Filme, aber ich verstehe das ja schon. Also das ist auch immer ein dummes Argument zu sagen, der Film muss irgendwie tiefer gehen, weil ich weiß, dass der Film Spektakel sein will und ich weiß, dass das James Camerons Hauptziel ist. Und so oft, wie der immer davon erzählt, wie er die ganzen Executive Producers in den Studios davon überzeugt, dass der Film, ja, wenn ihr jetzt Nein sagt zu meinem Film, dann verpasst ihr hier 2 Milliarden US-Dollar. Also der spielt schon auch sehr damit, mit der Idee, dass seine Filme finanziell erfolgreich sein werden.
So, dass, was sie auch sind.
Und also. Das, so, ich bin mir dessen auch völlig bewusst. Ich finde es nur, also meine persönliche Erfahrung mit den Avatar-Filmen ist, ich finde sie auch gar nicht mal so super schlecht. Also, dass ich jetzt sage, das ist völliger Müll, guckt euch das alle nicht an. Das ist großes Spektakel, schön im Kino anzugucken. Nur also mit mir macht das halt emotional null. Und da muss ich sagen, dass ich von gewissen Marvel-Filmen einfach emotional gerührter bin, weil da Momente passieren irgendwo zwischendurch, wo, keine Ahnung, wo ich das, ich finde die Avatar-Filme, die sind selten spannend oder mitreißend, dass ich um jemanden fürchte, dass ich hoffe, dass jemand doch überlebt oder wie kommt der jetzt aus der Situation raus. Ich gucke mir das alles halt irgendwie an. Das ist technisch spektakulär und das war's. So, das ist halt leider, was ich mit Avatar halt verbinde.
Ja.
Aber das technische Niveau ist halt so hoch, so massiv hoch das, bei diesem Film, dass das es halt
krass.
Dieses, deswegen, ja.
Ja,
aber ich vergesse sie halt auch dann schnell wieder. Das,
ja, es ist, wie gesagt, es ist keine neu erzählte Story. Und ich glaube, dass du sie komprimierter, ist sie vielleicht sogar spannender. Ich meine, wenn nach irgendwie über 6 Stunden Laufzeit, wenn du sie zusammenpackst, das erste Mal ein wichtiger Charakter stirbt. Das ist man halt auch nicht mehr gewohnt irgendwie, dass du sowas so lange hinauszögerst irgendwie, weil das ja trotzdem irgendwie eine tödliche Welt ist, die er irgendwie noch nicht so auf die Art und Weise dargestellt hat, zumindest für die Hauptcharaktere. Aber ich verstehe es in einer gewissen Hinsicht. Ich habe aber irgendwie durch den dritten einfach gemerkt, dass man sich auf seine Art von Filme vielleicht irgendwie ein bisschen anders einlassen muss. Und ich hoffe sehr, dass er den 4. und 5. noch umsetzen und machen darf und dass sie sich auch vielleicht ein bisschen mehr jetzt vom 2. und 3. differenzieren durch A, gegebenenfalls einen zeitlichen Abstand, aber auch, weil der 2. und 3, die wurden ja back-to-back gedreht, beziehungsweise teilweise wussten die gar nicht, ist das jetzt für den 2. oder 3. die Szene, die sie drehen. Und es ist ja oft doch noch an einem ähnlichen Ort. Und ich glaube, deswegen fühlen sie sich auch sehr viel ähnlicher an als zum Beispiel der erste. Und vielleicht hilft das auch in dem 4. nochmal andere Aspekte und auch nochmal mehr Diversität auf Pandora zu zeigen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Und nachdem wir einfach 2025 keinen Blockbuster hatten, das hat so ein bisschen das für mich gerettet. Und irgendwie ist es schön, dass es ist schade, dass es nur einen Film gibt, wo Leute sagen, ja, okay, dann gehe ich dafür dieses Jahr ins Kino. Allein, dass Leute dafür ins Kino gehen, ist halt schön. Auch wenn es nicht der bahnbrechendste Film ist, was die Story angeht. Aber zumindest technisch. Und wenn das ist, was die Leute vielleicht auch gerade sehen, vielleicht müssen sich davon die anderen mal irgendwie eine Scheibe abschneiden, dass die Leute halt doch einen gewissen Anspruch haben, was visuelle Effekte angeht. Und es muss ja auch, wenn man Godzilla Minus One anguckt, ja nicht immer die krassesten Budgets sein, um was visuell Geiles auf die Beine zu stellen.
Ich habe jetzt gelesen, dass es Gerüchte gab, dass Teil 5 dann auf der Erde spielt. Dass Teil 4 und 5 generell komplett links oder rechts abbiegen. Also neue Settings, neue Geschichte, also irgendwas. Aber das kann natürlich auch der erste Anfang des Marketings sein, wobei die 4 und 5 sind dann noch nicht mal entschieden, dass sie wirklich released werden. Ich glaube, man wartet, bis die 2 Milliarden geknackt sind.
Und dann kann man ihm wieder ein paar 100 Millionen geben für 2 weitere Filme. Ich habe mich tatsächlich storytechnisch noch nicht weiter damit befasst, aber weil das jetzt auch nicht zwingend, also ich nehme ich dann, wenn es kommt. Ja.
Okay. Gut, ich glaube, du freust dich ein bisschen mehr, nochmal auf Pandora zurückzukehren als ich, aber das ist auch völlig legitim.
Definitiv. Du, wenn das wieder so ein ruhiger Start ist, dass ich so sehr in die Entspannung komme, dass meine Uhr meint, ich mache ein Nickerchen, jederzeit gehe ich dann zurück nach Pandora.
Gut, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen, machen wir die Düse, kehren auf die Erde zurück.
Ja. Und beschäftigen uns mit der nächsten Familie in der nächsten Folge.
Das ist richtig. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.
Bis dann, wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?